So Leute, kurz vorm Start der echten Saison am Wochenende sind die Segel gesetzt Richtung Oudenaarde. Und die Fahrt dorthin bietet genügend Zeit, um ein paar Voicemails zu hören und über Gott und die Welt zu reden. Lehn dich also zurück und versuch nicht einzuschlafen. Die Pflastersteine auf der Route werden dich aber eh wachrütteln. Erstmal danke fürs Einsteigen in den gelben Bus. Mein Name ist Bastian Marx.
Mein Name ist Paul Voss.
Und meiner Andi Staff.
Nächste Runde, Trainingrunde, gesponsert von...
Auch heute haben wir wieder die Segel von Sally vor dem Besenwagen gespannt und surfen damit durch das Meer des Internets. Mit Sally kannst du dir eine eSIM auf dein Handy installieren und mobile Daten eben über diese eSIM laufen lassen. Dazu bucht man sich das passende Datenpaket und schon kann in See gestochen werden. Das alles geht ganz easy mit der Sally-App. Runterladen, eSIM installieren und Datenpaket buchen. Man kann das auch alles schon vor beispielsweise einer Reise machen und ist bei Ankunft bestens vorbereitet. Das habe ich bei meinem Besuch bei der UAE-Tour auch wieder so gemacht und für mich ist Sally auch ein fester Bestandteil meiner Reise-Must-Haves geworden. Wenn bei dir vielleicht auch die nächste Reise oder ein Urlaub ansteht, dann ruder doch mal zu sally.com/besenwagen und hol dir neben allen weiteren Infos auch den Code Besenwagen und damit 15% auf alle Datenpakete ab. Hi! Frage, Basti, was willst du in Oudenaarde?
Ja, ich habe eben auch überlegt.
Ist schön da. Es gibt ein Museum.
Wo geht Omloop los?
In Gent.
Ninove geht's zu Ende, ne?
Genau.
Ja, aber ist das nicht alles nebeneinander? Also kann man nach Oudenaarde fahren und dann einfach weiter?
Ja, alles. Also Belgien ist nicht so groß, ne? Geht schon, aber siehst halt nichts in Oudenaarde.
Aber ist ja schon... ist ja schon das Zentrum von der echten Saison, kann man sagen.
Aber
so
da
nennen,
ist doch das Flandern-Museum, oder nicht? Oudenaarde?
Da ist auch das Ziel der Flandern-Rundfahrt, aber das hat der mit Omloop Nieuwsblad nichts zu tun.
Das ist übrigens auch so ein Ding, ne? Es gibt so ein paar Rennen, wo man das Ziel nicht so richtig sieht, aber wenn man weiß, wo das Ziel ist und da ist kein Rennen, denkt man sich, das ist ganz schön traurig, dass hier das Ziel ist von so einem großen Radrennen.
Der ist einfach nur so eine Bundesstraße.
Genau, und das ist wie, so wie früher auch richtig. Lüttich-Bastion-Lüttich, ich bin da mal hingekommen, als das Rennen da nicht war. Das ist einfach ein Parkplatz von einem Supermarkt oder von einem Baumarkt.
Also mittlerweile auch nicht mehr, Paul.
Nee, mittlerweile auch nicht mehr, ich weiß, aber da war es früher.
Ist nicht weniger traurig, ist halt immer noch Lüttich. Ne?
Das Ziel von Het Volk. Am Anfang waren wir hier immer ein bisschen Hörerfeedback.
Und diesmal nicht.
Ich habe zwei gute Hörerfeedbacks bekommen, auf jeden Fall. Von Leuten, ich mache nur noch Hörerfeedback für Leute, die auch schon mal hier Gast im Besenwagen waren. Nee, also bitte, schickt ein. Es gibt immer viel Feedback. Zwei möchte ich besprechen. Zwei dekorierte. Eins zu Sportswashing möchte sich jemand äußern. Den werden wir dann aber in der Folge einladen. Und die Folge werden wir nach Cape Epic machen. Das kann ich schon mal anteasern.
Warte mal ganz kurz, also es ist ein Sportler, der sich gemeldet hat zu Sportswashing.
Ja, und ich habe euch doch gefragt, ob wir den vor oder nach dem Cape Epic hier.
Ach, der hat sich gemeldet
wollen dazu. Der will was sagen dazu. Ich meinte so, mach eine Voicemail, ich spiele dir hier ein. Und meinte, ah, nee, das mache ich lieber persönlich. Warten wir so lang.
War er so sauer wie die anderen, die uns Nachrichten geschrieben haben?
Nee, ich glaube, er hat einfach so, also er hat einfach seine eigene Meinung dazu und bestimmt irgendein Thema auch, was er besprechen will, grundsätzlich.
Okay. Und dann will er seine Partnerschaft mit Abu Dhabi bekannt geben in der Folge.
Also in seiner letzten Voicemail, die er uns eingeschickt hat, hat er noch verbalisiert, dass Mathieu van der Poel mit dem Privatjet zum Weltcup angeflogen kam.
Ja, okay. Nein.
So viel dazu.
Ja, wir kennen ihn. Ey, und ich habe diesen Kandidaten, jetzt ist natürlich, alle wissen nicht, wovon wir reden, aber ich habe diese Person, glaube ich, in Girona gesehen, wir sind einander vorbeigelaufen, haben uns angeguckt, aber keiner von uns hat reagiert. Ich weiß nicht, ob er sich sicher war, ob ich es bin. Ich war mir auch nicht sicher, ob er es war, aber ich glaube, er war es.
Geil, so richtig ja, awkward silence und so.
Wir haben einander vorbei kurz angeguckt und ich weiß nicht, ob er mich gesehen hat.
Egal. Und jeder hat so an und der war es bestimmt gar nicht. Und der andere hat gedacht, du bist jemand, der du gar nicht bist.
Warst du in Zivil, Paul?
Ich war ein Zivil, ja.
Ja, dann glaube ich.
Also man hat mich nicht gesehen, weil ich glaube, man war schwarz hat. Und hat nur irgendwie so ein bisschen Gesicht gesehen von mir. Und das
war also es geht um Luca Schwarzbauer. Erstmal herzlichen Glückwunsch, erste Saisonrennen gewonnen, auch schon mal gutes Statement. Und es hat mich gewundert, ich bin jetzt mal gespannt, was er uns erzählt. Er wird uns auch nochmal eine Voicemail, habe ich ihn beauftragt zu schicken, bevor Cape Epic losgeht, weil ich habe nicht erwartet, dass er Cape Epic fährt. Und er ist da jetzt am Start dieses Jahr, Egger und Baum auch, die können sich jetzt gegenseitig das Leben schwer machen. Und dann bin ich super gespannt, was er nach dem Cape Epic erzählt.
Lass mal kurz
also da
bleiben,
kommt er dann zu uns.
Weil der Matt Beers sollte ja eigentlich mit dem Keegan Swenson fahren, aber Keegan Swenson hat sich irgendwie hinten beim Pelvis irgendwas gebrochen, fährt deswegen nicht. Jetzt frage ich mich, könnte man eigentlich auch alleine fahren? Weil ich glaube, Matt Beers wäre auch alleine gefährlich.
Also. Nein, das ist ja das Gute an diesem Rennen. Also so, entweder du bist zu zweit stärker oder ein Fahrer schwächt den anderen.
Ja, ich bin gespannt.
Darf nicht alleine fahren.
Ich bin gespannt, wen der jetzt findet als Ersatz. Also noch ein anderer Mensch.
Der ist doch auch so Farmwords-mäßig, oder? Matt Beers und Farmwords, das könnte doch ungefähr das Gleiche sein.
Deswegen meine ich, also jemanden zu finden, der ungefähr so stark ist wie er auf diesem Planeten, wird relativ schwer. Und der auch Radfahren kann. Auch
und dann eben so noch technisch. So gut Radfahren kann, genau.
Genau, das ist...
Andi, erzähl, wer ist Farmwords?
Ja, mein Instagram-Algorithmus, der ist leider komplett kaputt. Mir werden jetzt nur noch so, also mir wird so ganz viel, ich weiß gar nicht was, das ist glaube ich so eine Szene, sich selbst beim Rollefahren zu filmen. Ich weiß nicht, warum mir das angezeigt wird. Aber einer ist dabei, der hat mich schon beeindruckt. Kannst du gleich sagen, ich will es kurz ausführen. Der nennt sich Farm Watts. Ich weiß nicht, der sitzt glaube ich irgendwo in den USA auf einer Farm und fährt die ganze Zeit Rolle. Und der Typ ist eine Stunde lang 500 Watt gefahren. Und ich glaube nicht, dass Matt Beers so aussieht wie der, weil der hat auch wirklich den Körperbau dazu. Ich habe euch auch ein Video noch geschickt, wie er so von der Seite sich filmt, wie er bei den verschiedenen 100er Wattstufen aussieht. Er ist einfach, ich glaube, die Kraftübertragung funktioniert ganz gut da aus dem Rumpf raus. Naja, das ist Farmwords, kann man sich mal angucken, Instagram. Also nicht, dass es... sehenswert ist, so beeindruckend, diese 500 Watt die Stunde lang, aber der kann, glaube ich, nicht so gut Radfahren, also wenn das Fahrrad frei fährt. Habe ich euch also auch ein Video auch zugeschickt.
Ich hätte gerne deinen Algorithmus, weil meiner war vorgestern noch Epstein und jetzt ist nur noch Mexiko. Irgendwelche brennenden Autos. Also, da
ist es so mein kurz Algorithmus. Wie schwer ist der Typ? 500
Es sind, glaube ich, 5,8 Watt pro Kilogramm. Ja, der wiegt irgendwie so über 80 Kilo auf jeden Fall.
86,2 wären das.
Bevor sich jetzt einer drüber aufregt, der hat einen SRM-Powermeter dran. Also scheint ganz gut hinzukommen, was der da fährt.
Eine Stunde ist schon beeindruckend.
Ja, eine Stunde Rolle fahren ist beeindruckend.
Ja, stimmt.
Ja. Habe ich noch nicht so oft gemacht.
Ja, soll ich euch noch das zweite hören? Oder wollen wir erst über Fossis Schwelle reden?
Achso, nee, bitte nicht.
Schon dabei sind.
Aber ich wollte gerade, ich weiß, warum Andi das reingespielt hat. Andi hat während Corona, am Anfang Corona, meinte er zu mir, dass ich anfangen soll, oder davor sogar, nee, das war davor sogar noch, dass ich anfangen soll, mich auf Twitch. Welche Plattform ist das, wo man auf Twitch. Selber zu filmen beim Rollefahren? Damit ich mir richtig Kohle machen kann.
Ja, ich weiß nicht, ob man das macht. Mache ich jetzt. Ich glaube, wenn ich noch so länger ein bisschen in diesem Rabbit Hole drin versinke, mache ich das auch. Ich bin jetzt auch das letzte Mal, glaube ich, also ab März spätestens will ich aus meinem neuen Streamingzimmer hier den Podcast machen. Also noch sitze ich ja hier
Holst du aus dem Stuhl aus wie aus so einem Rennwagen?
Aber da habe ich alles so Lichter und Mikrofon mit einem Ständer. Weißt du? So wie so ein richtiger YouTuber. Und dann habe ich überlegt, wenn ich das schon da alles habe, um diesen Podcast hier zu machen, kann ich mir auch direkt beim Rollefahren streamen und so. Und Radrennen kommentieren, weißt du, mit diesem anderen Programm, wo man so sich Kopfhörer reinmacht, guckt das am Fernsehen, kann diese alteingesessenen Kommentatoren auf stumm schalten, wie es sich gehört. Und dann kann man mir dabei zuhören, wie ich das Radrennen gucke.
Okay, das davon, Paul? Ich wollte gerade was Böses dazu sagen, aber ich verkneif's mir.
Aber zu mir willst du was Böses sagen?
Nee, zu dem anderen, was du gerade erwähnt hast. Aber lass mal zum zweiten Kommentar kommen.
Ja, der zweite Kommentar, den hatte ich ja quasi auch angefordert. Wer aufgepasst hat in der letzten Folge, es ging um Winter-Olympia und ein Ex-Besenwagen-Hörer war mit am Start. Und das ist Erik Lesser, hat nochmal Gold gewonnen, verspätet. Wurde überreicht nach 12 Jahren, nach langwierigem Prozess. Russische Nationalmannschaft wurde disqualifiziert im Nachhinein. Erik Lesser und Konsorten haben Gold gewonnen und Andi hat ihm vorgeschlagen, die Sporthilfe nochmal zu kontaktieren. Jetzt kommt Erik Lesser.
Grüße in den Besenwagen. Ihr drei könnt euch ja jetzt wieder voll auf die Radsportsaison konzentrieren, da die Olympischen Spiele ja gestern am Sonntag vorbeigegangen sind. Ihr hattet in der letzten Folge darüber gesprochen, dass ich und meine Kollegen und ich, der Esel letztlich immer zuletzt, die Goldmedaille noch nachträglich von 2014 bekommen haben. Das war eine coole Sache und hat jetzt so nach, oh, was sind ja schon an 10 Jahre insgesamt, 9 Jahre Verhandlungen und Überlegungen und Berichterstattung und so weiter, sind da ins Land gegangen. Und da ist jetzt eine Entscheidung getroffen worden. Die freut uns natürlich, weil es zu unseren Gunsten ausgegangen ist, aber es ist schön, wenn man einen Schlussstrich ziehen kann. Es gibt tatsächlich, ist schon auch in Aussicht gestellt worden, eine Nachzahlung der ausgefallenen Prämien. Jeder hat von uns damals 15.000 Euro bekommen für die Silbermedaille. Und für Gold hätte es 20.000 gegeben. Und die Deutsche Sporthilfe hat uns auch schon angeschrieben und sind bereit, die 5.000 Euro nachzuzahlen. Natürlich schade, dass uns jetzt nicht die andere Differenz zum jetzigen Betrag von 30.000 Euro in Aussicht gestellt wird, weil momentan kriegt ein Olympiasieger wohl 30.000 Euro, aber man will ja nicht meckern. Aber die wirkliche Frage, kriege ich das steuerfrei oder nicht steuerfrei? Denn auch 2014 hat man auf die Deutsche Sporthilfe Prämie Steuern gezahlt, nach seiner Steuerklasse. Mittlerweile sind die Prämien der Deutschen Sporthilfe steuerfrei. Das müsste ich nochmal erfragen über mehrere Wege, aber von den 5.000 Euro, egal was übrig bleibt, kann ich mir jetzt vielleicht doch mein Gravelbike zahlen, auf dessen Lieferung ich jetzt noch warte. Also Gravelbike ist bei mir jetzt auch nicht groß im Kommen, aber hier und da doch Qual der Wahl. Also Andi, da musst du ein bisschen durch. Gravelbike ist gar nicht so schlecht, vor allem hier im Thüringer Wald. Gut, das war's von mir. Ich glaube, die Fragen habe ich beantwortet und wünsche jetzt eine schöne Zeit, schöne Radsaison und bis bald mal.
Ja, yeah. Also die Sache,
vielen
die
Dank.
Sache der Steuer finde ich interessant.
Für die Voicemail. Und jetzt, gerade als ich mir das angeguckt habe, dachte ich mir, gab es schon mal ältere Männer auf dem Podium als bei dieser nachträglichen Siegerehrung? Ich meine jetzt schon 12 Jahre her.
Wie alt ist Erik Lesser?
Er sollte also
einer von den Schlittenfahrern war 40 von den Deutschen.
Sag mal, Erik Lesser, der ist doch persönlich
öffentlich
Lebens, der muss doch hier einfach zu 1988 in Suhl der DDR geboren. Also, rechnen wir mal, 17. Mai, 37 Jahre alt. Ja,
noch keine 40.
Ja. Der richtig jung
ist. Nein, noch ein Baby, als er
gute Frisur.
Die Silbermedaille gewonnen hat. Ja, doch, hier der eine, der war doch bestimmt älter, der Norweger Ole Einer, oder wie der hieß.
Der Ole, der Einer. Ey, es gab jetzt jemanden, der hat 6 Goldmedaillen gewonnen von den Norwegern, oder 7? Nee, 6.
Ja, der Klebo. Also kann ich ein bisschen Radsport-Content zu geben. Da gab es tatsächlich schon mal Gespräche, ob er nicht mal Fahrrad fahren will für ein Profiteam. Allerdings läuft es bei dem richtig gut und bisher konnte sich das Team den nicht leisten. Also ja, klar, der macht schon richtig Cash.
Ja.
Der würde schon als einer der Topverdiener im Radsport dann einsteigen. Aber mal sehen, vielleicht passiert ja nochmal was. Wer das verfolgt hat, der hat ja, glaube ich, schon alles gewonnen, oder? Da ist ja jetzt auch nicht mehr viel. Vielleicht hat er irgendwann mal keinen Bock mehr.
Ja, der hat alles gewonnen.
Braucht ein neues Ziel.
Also sprichwörtlich.
Neues Ziel.
Ich glaube, der hat bei keinem Rennen, an dem er teilgenommen hat, nicht gewonnen. Also gibt's aber Möglichkeit, mehr als 6 Medaillen zu gewinnen als Biathlet? Ist er, oder? Ja, doch. Ja.
Boah, ich habe nur die Langlaufdisziplinen tatsächlich von ihm gesehen. Ich wusste nicht, dass der auch noch
Langlauf
kann.
Ja, das war gerade meine Frage, Andi. Dann brauchst du nicht mehr antworten, weil ich habe tatsächlich nur die Langlaufdisziplinen.
Keine Ahnung, der könnte bestimmt auch noch hier so Eisschnelllauf machen oder so. Eisschnelllauf wird er bestimmt auch noch gewinnen.
Ja, aber es gewinnen dann nur die Holländer. oder Holländerin. Also ich hatte ja jetzt die Woche Vergnügen, mit einem holländischen Rennfahrer unterwegs zu sein und vom Racing Circle Team. Und da der hat die ganze Zeit Eisschnelllauf geschaut. Und da habe ich immer nur orange Trikots gesehen. Und Aerohelme.
Ja, ist schon Volkssport auf jeden Fall.
Genau, Nationalsport. Eigentlich auch cool. Also am Ende ist es ja so eigentlich wie Bahnradsport, nur halt anders.
Ja, nur anders, genau. Na gut, wollen wir über Radsport reden?
Ja, ungern.
Okay.
Ich fahre auf jeden Fall zum Giro.
Nur du? Oder?
Cool, ich auch.
Nur ich.
Aber bevor wir in den Werbeblock einsteigen.
Ja.
Machen wir jetzt einen Business-Trip draus?
Muss sagen, heute,
muss ich jetzt auch hinkommen?
Nee, muss ich nicht, Paul. Heute war wirklich der erste Tag hier in Köln, wo ich gedacht habe, jetzt hätte ich Bock, Rad zu fahren. Das war zum ersten Mal so ein Wetter, wo ich dachte, heute geht. Und dann habe ich auch keine 5 Minuten später, habe ich schon einen gesehen mit kurzer Hose. 11 Grad übrigens.
War in Köln gutes Wetter, aber hier hat es geregnet in Düsseldorf.
Es hat hier war auch so ein bisschen so bewölkt, ab und zu mal die Sonne draußen, aber ist ja allein die Temperatur. Es kommt so jetzt ja die beste Zeit nach dem Herbst. Im Sommer ist es ja schon wieder scheiße, aber jetzt kommt ja eigentlich so die gute Zeit zum Radfahren.
Ja, ich war auf dem Deich Richtung Krefeld unterwegs und habe mehrmals in den Himmel geschaut und
geschrieben. Ja, das ist die andere Richtung. Das ist die andere Richtung, Paul. Krefeld.
Ja, es gibt ja schon so Memes mit dem kommenden Mittwoch.
Warum ist
Mittwoch? Seit einer Woche ist halt irgendwie 13 Grad Sonne gemeldet und es ist das erste Sonnensymbol auf iPhone-Wetter seit 3 Monaten oder so. Gibt schon so Memes. Mein ganzes Leben ist auf diesen Mittwoch ausgerichtet und so.
Also zwischenzeitlich, Basti, war die Wettervorhersage hier für Köln schon auf 19 Grad und ich habe die Leute hier schon wirklich die Außengastronomie stürmen sehen. Mal sehen.
Aber ist es nur der eine Tag und danach geht es wieder runter?
Nee, ja. Also es sind jetzt auf jeden Fall langfristig so zweistellige Temperaturen angesagt. Also
ja, und Regen?
Wenn ich jetzt hier die Woche hinter mich gebracht habe, hätte ich auch wieder Zeit zum Radfahren. Aber vorher wird das, glaube ich, nichts vor dem nächsten Mittwoch. Nächsten Montag, also nicht jetzt den kommenden.
Ja, ich hätte trotzdem gerne mal ganz kurz Erfahrungswerte, weil ich habe jetzt irgendwie schon festgestellt, dass es hier in dieser Region und um den Rhein herum sehr, sehr viel regnet. Also überdurchschnittlich viel im Verhältnis zu dem, wo ich sonst immer unterwegs war. Ist das so normal gewesen oder war es einfach auch wirklich sehr viel? Weil, also ich hatte weniger Tage,
war schon nasser Winter,
wo ich nicht komplett nass geworden bin.
Die letzten 3 waren aber so. Also das ist der 3. in Folge, der so ist, meiner Meinung nach.
Das ist ja krass, so.
Ja, gut. Ich glaube, da, wo du immer hinfährst, ist auch falsch. Also Wuppertal hat, glaube ich, die meisten Regentage in Deutschland, oder?
Ja, gut, aber ob ich jetzt
in der Welt.
Ob ich jetzt im Süden fahre oder im Norden, also ich fand es jetzt schon sehr viel Regen, muss ich sagen. Man schimpft immer über Berlin, dass die Berliner irgendwie im Winter so alle eine gewisse Gefährdung haben. Ganz ehrlich, Rheinland 1000-mal schlimmer.
Ja, ist jetzt. Ja auch so.
Ja. Ja, gut.
Aber jetzt geht's
aufwärts. Lass über Radsport reden, komm.
Ja, Basti fährt nach Ungarn.
Basti fährt nach Ungarn. Andi ist schon da.
Nee, ist doch nicht Ungarn.
Ja, ich freue mich halt, sorry. Das war jetzt ewig unklar, ob die Wildcard kriegen. Jetzt kriegen sie offiziell und einmal eine Grand Tour als irgendwie Beteiligter.
Machst du dann direkt eigentlich die 3 Wochen voll?
Ja, nee. Ich mache die 3 Tage Bulgarien auf jeden Fall und dann nochmal Alpen, glaube ich, am Schluss. So der Trip.
Mach doch den Lachlan Morton einfach und fähr jetzt einfach die ganze,
nein, auf keinen
ganze
Fall,
Tour vorne weg.
Ich bin auf gar keinen Fall Lachlan Morton.
Aber da jetzt mal kurz noch eine Frage.
Als das hier 22, als unser Ben den Giro gefahren ist und als Bora den dann auch gewonnen hat mit Jai Hindley, ist doch der, wie hieß er, Erik, ist doch diese ganzen Giro abgefahren. Den habe ich da noch getroffen in den Alpen. So mache ich das wieder. So fahre ich auf jeden Fall dahin auf jeden Fall. Jo, organisatorische Frage.
Ja, bist du denn für das Team da oder für Rose? Also fährst du mit dem Team dann dahin und bunkerst dich da einfach ein?
Rose
oder?
Dahin.
Und hast du Rose überredet, dass sie dahin fährt? Das ist so quasi so den als Arbeitstrip gekennzeichnet? Also ich meine jetzt gerade so.
Thorsten ist schon ein richtiger Radsportfan geworden jetzt mit den Rockets. Ich glaube, der lässt sich das auf jeden Fall nicht nehmen, dahin zu fahren.
Okay, fahrt ihr alle zusammen mit Camper hin und pennt dann da im Streckenrand? Nee,
das ist aber auch normal, Paul, dass du von den ganzen Brands oder Herstellern Leute da sind bei so einer Rundfahrt.
Ja, ich weiß es nochmals. Ich bin auch schon mal ein, zwei davon gefahren. Ich weiß aber, mich hat es einfach gerade nur interessiert.
Ja? Nee. Man vergisst das oft, dass Paul da auch schon ein paar Mal da war.
Ja. Andi auch.
Könntest du ja jetzt auch besser wieder machen, damit fahren. Du bist ja stärker denn je, habe ich gehört.
Stimmt. Richtig. Ja,
das stimmt, aber ich glaube alle anderen auch.
Also wir halten es mal im Verborgenen hier, nee, aber Pauls nur. Werte sind jetzt schon. Er könnte auf jeden Fall eine World Tour könnte mitfahren.
Ja genau. Mitfahren, ja, ich glaube, mitfahren ist das richtige Wort dafür, aber es ist halt auch die Definition, was mitfahren dann ist, ne? Also jetzt, ich finde ja mittlerweile auch, dass das große Kettenblatt als Mono-Variante mir mittlerweile ein bisschen zu inflationär eingesetzt wird auf Etappen, wo wir früher auf jeden Fall zweifach gekettet hätten, weil wir das kleine Kettenblatt brauchen. Ja, ich glaube, das sagt dann schon viel aus über die Geschwindigkeit. Und wenn wir gleich zum richtigen Radsport kommen, von der Vuelta de Algarve, dieser Zielanstieg, den die da hochgesprintet sind, muss man ja schon fast sagen, das war früher so richtig, also da war richtiger Berg, ne? Also so von der Anstrengung her auch. Aber die fahren jetzt den letzten Kilometer wie bei einer Sprintankunft, früher, so gefühlt, von der Geschwindigkeit. Also das ist schon, ja, das ist auf jeden Fall andere Geschwindigkeit mittlerweile. Also kommen wir ja gleich zu.
Das war die Ankunft von Seixas und Ayuso?
Genau.
Oder welche, ja. Meinst du?
Genau, ja.
Ja, also es haben sich jetzt auf jeden Fall mal ein paar andere Leute noch offenbart. Remco, also ne, sagen wir jetzt mal die GC-Elite 2026. Remco hatte begonnen, sich so in Mallorca mal zu zeigen. Jetzt hat Ayuso sich mal gezeigt. Seixas zählen wir jetzt mal noch nicht dazu. Del Toro hat sich jetzt mal gezeigt. Aber Jonas und Pogi noch nicht. Jonas habe ich jetzt heute gelesen, fängt Paris-Nizza an, glaube ich. Und Pogi ist gerade, ne?
Ich habe mal da eine Frage. Die Aussage von Remco Evenepoel bei UAE, wo er quasi als das erste Mal abgehängt wurde, er wurde ja noch mehrmals danach, konnte ja nicht folgen, als er gesagt hat, über Nacht war quasi Klimaanlage ging nicht. Denkt ihr, das war eine schlaue Aussage hingehend dessen, dass man jetzt einfach nur wieder Memes raushaut ohne Ende mit dieser Aussage? Also das ist einfach so, wo ich mir denke, einfach ab und zu auch mal einfach vielleicht nichts sagen, weil das halt auf jeden Fall, auf der Sympathiewelle und Ausredenwelle hat das jetzt nicht unbedingt geholfen.
So, ja. Gab es Memes dazu? Wurden mir nicht angezeigt. Ich habe nur rollefahrende, ja, schwitzende Männer gesehen.
Ist egal. Wir
es gibt jetzt haufenweise Memes natürlich mit verschiedenen Ausführungen dieser Aussage. Ja.
Ja.
Ja, aber das macht sich auch anfällig. Stell mir vor, jetzt manipulieren die anderen demnächst deine Klimaanlage, wenn sie das wissen.
Ja. Ja, also ich glaube, wir wissen alle, wie es ist, mit einer kaputten Klimaanlage zu schlafen, wenn es sehr warm ist. Das ist nicht geil. Das kann nicht mal sehr warm sein.
Wer den Schaden hat, ja,
also so warm war es da jetzt auch nicht. Also ich habe keine Klimaanlage gebraucht.
Aber es ist halt wirklich so jetzt, ne? Also wir überspitzen natürlich Dinge. Das ist auch unser Job hier. Aber erst Riesenwelle. Ich schäme mich schon fast dafür, dass ich eine gewisse Art von Häme empfinde. Aber erst Riesenwelle gemacht. Das Team-Marketing auch komplett. Alle sind komplett wild gegangen, freigedreht. Remco hat alle Challenge Mallorca-Rennen gewonnen. Und jetzt ist halt UAE-Rundfahrt und er ist jetzt Zehnter im GC geworden mit zwei Bergankünften.
Ja, also ich meine, dass sie alles ausschlachten, was irgendwie ein Erfolg aussieht und auch ist. Also bei 8 Mille im Jahr würde ich das auch machen, weil irgendwie musst du ja versuchen, das Geld wieder reinzubekommen. So.
Aber wenn du alles ausschlachtest, dann ist halt so, das ist jetzt alles schon wieder vergessen. So, ne? Also die Art und Weise, wie man kommuniziert, ist halt auch.
Aber jetzt mal kurze Frage.
Kann man auch gewählter machen?
Hm? Habe ich gerade eine falsche Zahl im Kopf gehabt? Sind das 8 Millionen, über die man spekuliert? Oder ist das weniger? Ja, wissen wir nicht.
Gab es mal die Zahl, die hat mal kursiert. Ja. Aber es kursiert noch schon 10 und weiß ich nicht, was da jetzt letztendlich bezahlt wird.
Ist auch egal. Ist auf jeden Fall viel Geld. Ja.
Sind auf jeden Fall mehr als 4 und weniger als 12. Ja. Wahrscheinlich.
Aber was machen wir so aus dem Ausgang?
Was denkt ihr? Jetzt mal ganz offene Kommunikation. Was denkt ihr? Also zwei Bergankünfte. Eine war relativ lang und sehr steil. Eine kannte man schon, Jebel Hafid. Als Remco Evenepoel und GC-Leader von Red Bull Bora Hansgrohe fährt man da natürlich mit der Ambition hin, auch allen wieder zu zeigen, wo es lang geht. Aber es waren jetzt schon einige Leute, die Kapitäne in anderen Teams sind, besser drauf. Ist nur ein Rennen, aber...
Ja, also ich hab für mich eine zusammenhängende Meinung mit Walter Algarve, mit Lipovic im Zusammenhang. Aber ich glaube, das sage ich lieber später.
Lipovic wird Achter im GC dort.
Genau. Nee, also ich fand es bis dahin...
Da ist die Kapitänsfrage für die Tour jetzt geklärt.
Ist so! Darauf wollte ich hinaus.
Der war Achter, der andere war Zehnter.
Ja, genau. Ja, ist so. Also ich fand die Leistung bis jetzt eigentlich gut und ich fand auch gut, wie die Radrennen gefahren ist, um ehrlich zu sein. Und ich empfinde jetzt keinen Schadenfreude, aber es ist schon eine krasse Klatsche und da hilft auf jeden Fall auch eine funktionierende Klimaanlage nicht. Von daher ist das jetzt, also ist noch viel Arbeit zu tun, aber der Ding ist halt, die anderen werden jetzt nicht unbedingt langsamer, ne? Und das ist halt auch so, ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, ey, der eine hat Frühform, weil, also wir wissen ja auch mittlerweile, wie der Sport funktioniert. Das ist halt nicht mehr so.
Und ja, aber gut, warte mal. Also ihr tut jetzt gerade so, als ob die anderen einfach generell besser sind, der war jetzt einfach mal nicht so gut. Ja, also warum auch immer, ob es jetzt an der Klimaanlage gelegen hat oder nicht. Ich würde jetzt mal sagen, er hatte nicht die Beine von Valenciana, sonst hätte er da keine 2 Minuten kassiert. Natürlich anderes Rennen, ne? Vielleicht ist er auch wirklich nicht so gut mit dem Wetter da zurechtgekommen. Aber das ist ja jetzt wirklich nicht so sein Niveau. Also da müssen wir jetzt mal die Küche im Dorf lassen. Wenn der wieder gut drauf ist, was machst du da?
Ich wollte gerade Post-Cycling-Stats aufmachen, aber ich habe natürlich kein Abo da, deswegen kam Werbung.
Oh Gott, Paul.
Du musst die Seite immer stumm schalten, oben im Tab schon. Das ist der. Ich bin da auch dauernd drauf hier natürlich.
Das weiß ich jetzt, weil ich will nämlich gerade Andi seine Ausführung, dieses mit dem, die waren schon viel, viel besser. Ne? Also die fahren ja mittlerweile so schnell, dass halt Sekunden...
Also ja, aber trotzdem, Paul, also Remco Evenepoel ist ja jetzt nicht... Ist ja jetzt kein Neoprofi, der jetzt gut in die Saison gestartet ist und jetzt bei der ersten richtigen Konkurrenz mal nicht mehr vorne mitgefahren ist. Der hat ja schon ein bisschen was auf seiner Ergebnisliste draufstehen.
Ja, aber was
nimmt das? Ich bin jetzt nicht der Riesenfan von ihm und ich glaube auch nicht, dass er bei der Tour wirklich den eben genannten Vingegaard und Pogacar oder selbst mit Del Toro bei einer Grand Tour wirklich Paroli bieten kann, aber
das wollte
dass
ich schon
er da
mal
jetzt nicht so auf seinem Top-Niveau unterwegs war. Er war, warum auch immer. Ja, also, weiß ich nicht. Es war halt nur, wie er es schon richtig sagt, so im Zusammenhang. Man hat ja vorher auch nochmal so groß, habe ich zumindest eine Headline gelesen. Ist traurig, dass Pogacar nicht am Start ist, weil da wollte man mal so richtig den Schwanzvergleich haben. Gut, dass er nicht da war.
Ja, gut, aber. Ja, aber du hast die Aussage auch falsch interpretiert. Wir sagen ja nicht, oder ich sage nicht, dass er schlecht ist oder dass er irgendwie Neoprofi ist, aber man muss ja trotzdem sagen, dass als jetzt die ganzen anderen da waren, klar, er hat jetzt vielleicht nicht die Beine gehabt, aber er hat zweimal halt nicht die Beine gehabt. Ne? Also es war jetzt nicht so, dass eine Mal war mehr schlimm als das andere Mal, aber am Ende ist es trotzdem so, dass die anderen ihm einfach weggefahren sind. Und das ist einfach ein Fakt.
Ja, das ist ja einfach gut, ein Fakt. Aber ist ja auch nicht nur, also ist ja nicht nur sein normales Leistungsniveau, oder? Also normalerweise passiert ihm das nicht. Da fahren vielleicht 2 Mann ihm weg oder 3. Aber sonst hat er die eigentlich alle im Griff, muss man sagen.
Okay, und du sagst, okay, das Zeitfahren gewinnt er quasi mit einem schlechten Bein bei der Rundfahrt, sagst du.
Kann schon sein, dass
Zeitfahren ist schon noch was anderes als bergauf.
Ja, Also ich will ihn ja auch nicht schlecht reden, aber ich finde schon, dass das jetzt nicht unbedingt...
Nee, also du hast schon recht, war schon eine Klatsche, aber die Klatsche war jetzt wahrscheinlich eher bei ihm und nicht, dass die anderen rausgekommen sind und haben groß die Klatsche ausgepackt, weißt du, was ich meine? Also er hat einfach anders performt. So.
Ich weiß, was du meinst, aber
solche es nicht, Aussagen dass die anderen einfach
helfen halt nicht in der Situation, wenn du... Also ist ja auch die Art und Weise, wie du Sachen kommunizierst. Du kannst einfach wissen, du hast jetzt einfach keine gute Form gerade oder irgendwie läuft irgendwas gerade nicht richtig, wie es vielleicht sein soll. Dann sagst du aber nicht Klimaanlage. Du sagst mit der Klimaanlage aus dem Grund, weil du gerade keinen Grund weißt oder irgendwie eine Ausrede suchst für deine Performance. Weißt du, also es ist ja auch wenig Selbstbewusstsein in dem Moment. Es ist eine Unsicherheit, weshalb er so eine Aussage
treffen. Habe ich gar nicht gelesen, so eine Aussage nicht treffen.
Fossi, stabiler Tell.
Nein, aber ist doch so oder nicht. Du würdest so eine Aussage nicht treffen, wenn du wenn du von dem überzeugt bist, was da gerade passiert ist. Weil es kann auch sein, dass du gerade im Aufbau bist oder es einfach auch mit rechnest, dass das gerade so geht, aber es war einfach so und deine Ausrede, in Anführungsstrichen, war halt die Klimaanlage ging nicht. Oder so wurde es kommuniziert. Das sind ja immer Dinge, die dann irgendwie
vielleicht hat er es in dem Augenblick auch einfach geglaubt, dass es daran gelegen hat.
Und ja, gut, das macht es aber nicht besser. Das macht es aber trotzdem auch nicht besser. Ist auch egal. Wir werden sehen am Ende, wie es bei der Tour ist. Aber ja, mal zu Ayuso. Ich fand den schon... Ja,
warte mal kurz, Ayuso. Wir sind jetzt gerade noch bei der UAE-Tour.
Nicht Ayuso, ich meine Del Toro. Entschuldigung, Del Toro meine ich.
Ach so, ja okay, dann darfst du weiterreden.
Ja, den fand ich geil. Und irgendwie, ja, also ich freue mich auf die kommenden Duelle mit dem eigenen Teamkollegen, um ehrlich zu sein. Und so. Also ich bin gespannt, wie man das intern... In Zukunft. Ich fand
auf jeden Fall beide zur Tour, ne?
Mhm. Ja. Ich glaube schon, dass er mehr zuhört und auch das macht, was man ihm sagt, als Ayuso. Aber.
Ja, also davon kann man ausgehen. Nur, ich finde das ja eigentlich jetzt, dass die. Es ist ja einfach nur schade, dass die beiden in einem Team fahren. Weil ich glaube, dass Del Toro so ziemlich der Einzige ist, der gerade rumfährt, der wirklich eine Challenge wäre für Pogacar. Und ich habe ja auch schon mal ein paar Leistungsdaten sehen können von beiden. Und ich sag mal, da waren jetzt die besseren Werte nicht unbedingt in Slowenien. Aber klar, ne, also Watt pro Kilogramm und das irgendwie auf die Straße bringen ist immer noch was anderes. Aber ich glaube halt, dass er wirklich... ein Challenger wirklich sein könnte oder ein Herausforderer für Pogacar, der da mindestens wie ein Vingegaard gegenhalten könnte und es ja sieht aber so aus, als ob wir das nicht so unbedingt sehen würden in den nächsten Jahren und weil ich glaube auch nicht, dass der vom Typ her so ist, dass er da die Rangfolge erstmal in Frage stellt und ja, vielleicht fahren die einfach zu zweit allen um die Ohren im Juli, ne? Kann natürlich auch sein.
Nur noch ein Podiumsplatz frei.
Was ich ja bei ihm interessant finde, ist, dass er, je nachdem, wie sie halt die Rennen gestalten im Finale, dass halt passieren kann, dass Del Toro einen auf Froome macht, als Wiggins eigentlich die Tour gewinnen sollte und irgendwie immer weggefahren ist. Also andere Zeit im Radsport.
Ja, im Prinzip hat das ja beim Giro auch schon ein bisschen halt so gemacht, ne?
Dass du halt zum Finale fährst und dann vielleicht ein richtiges Finale und beide können fahren. Dass der Toro auf einmal durch irgendeinen dummen Zufall irgendwie dann mal vorne landet. Ich glaube aber übrigens immer noch nicht, dass der über 3 Wochen so stabil ist wie ein Pogacar, ne? Also, dass der das über 3 Wochen gerade schon abliefern kann.
Denk dir nicht sogar, dass
Pogacar
jemand ist.
Also, du kannst schon noch an den Giro erinnern.
Ja, aber der Giro ist. Aber der Giro, der ist ja gegen Adam Yates gefahren und gegen Carapaz und nicht gegen Vingegaard oder gegen seinen eigenen Teamkollegen. Simon. Das muss man schon nochmal unterscheiden, ne? Also es ist halt eine andere Art und Weise, wie die Rundfahrt gefahren wird und so. Klar kann er über 3 Wochen schnell Rad fahren, aber das, ja,
gehört schon dazu. Ja, aber ist auch noch nicht so alt, ne? Also der,
ja, nee, ich sag halt gerade. Der
ist auch noch jedes Jahr besser jetzt leider, oder was heißt leider? Wird er
auch durch grade. So ein Giro wird er noch besser.
Naja.
Ja, ist schon krass, wenn man sich, wenn man drüber nachdenkt.
Ja, ich glaube, den kauft so schnell erstmal keiner raus.
Der verlor. Was ich eben noch sagen wollte, Pogacar, denkt ihr nicht, der ist dann auch so ein Typ, der. Denkt ihr, der ist so ein Typ, der das auch zulässt? Wenn die beide eine Rundfahrt fahren würden und Del Toro würde so weg. Nee.
Mm-mm. Ich würde es nicht.
Also, er hat ja schon so das Image, dass er so ein cooler, witziger Typ ist. Aber der hat natürlich auch eine Killer-Mentalität, ne? Sonst bist du nicht, sonst gewinnst du nicht so viel wie er. Egal wie gut du bist oder wie viel Talent du hast. Ich glaube nicht, dass er da irgendwie einen Spaß machen, daraus einen Spaß machen würde. Sondern da ist schon ganz klar im Vorfeld, zur Tour ist alles für Pogacar. Also da hat man ja auch schon Geschichten gehört, ne, dass er da eigentlich so auch die Klassiker sich daran dadurch motiviert, halt auch Mathieu van der Poel auf seinem Terrain zu schlagen. So, ne, das ist halt schon irgendwie so ein Mindset, was er da hat. Und da ist auf jeden Fall jetzt keiner, der dann sagt, nee, komm, hier. Ich glaube nur nicht mal, dass er einen Etappensieg verschenken würde, einfach so.
Tja, dann der andere verlorene Sohn von UAE, den einen, den sie haben gehen lassen. Jetzt können wir nämlich mal zu Algarve kommen. Kann mir jemand den zweiten Teil von dem Rennen noch erzählen? Die erste Bergankunft, die habe ich noch verfolgt, wo Seixas oder wie man es auch immer ausspricht, Ayuso abgesprintet hat. Das war eigentlich auch schon mal ein geiler Move, ne? Also von so einem, wie alt ist der jetzt, 19, 20?
Ja, irgendwie sowas.
Auch ganz, zweites ganz
Jahr,
ne? Abgewichst auf jeden zweites Fall.
Jahr bei den Profis. Kommen direkt aus den Junioren.
Zweites Jahr Profi, ja. Schön, auf jeden Fall. Sprint auf der Bergankunft, die früher eine Bergankunft war.
Und der hatte irgendwie da portugiesische GC Wurzeln, lead. Also die Familie, ne, und hat jetzt seinen ersten Profisieg auf, in Portugal gewonnen.
Ja. Ja, nächstes GC-Talent. Weiß man noch nicht so genau, wie das bei 3 Wochen läuft. Ist er, glaube ich, noch nicht gefahren, ne?
Ja, nee, also ich glaube, dieses Jahr ist auch der Plan, dass er keine Grand Tour zumindest durchfährt. Ne? Also ist jetzt wirklich erst 19, glaube ich, auf dem Papier. Wird wahrscheinlich irgendwann dieses Jahr 20. Kommt, wie gesagt, direkt aus den Junioren. Ich glaube, es wäre auch alles ein bisschen zu viel. Man will den da, glaube ich, schon einfach stabil aufbauen über die nächste Zeit. Und ja, wie gesagt, wenn wir ihn dieses Jahr irgendwo bei einer Grand Tour sehen, dann wahrscheinlich noch nicht über 3 Wochen. Und ist aber auf jeden Fall einer für die nächsten Jahre, der, ja, denke ich mal, das aktuell größte französische oder der größte französische Hoffnungsträger ist, ne, für eine Grand Tour.
Ja, überhaupt mal einer. Wann gab es denn zuletzt einen Franzosen, der irgendwie Richtung GC, also jetzt Bardet. Nicht Alaphilippe oder
Romain Bardet.
Ja, du hattest ja mit Pinot und Bardet schon irgendwie über die Jahre jemanden, der da vorne mitgefahren ist, dann mit Gaudu.
Ja, gut, aber wie,
auch ein Top-10-Fahrer.
Schnitte haben die gehabt Richtung Podium?
Also Bardet und Pinot waren ja beide
Bardet auf jeden Fall
auf dem Podium, oder?
Also Bardet auf jeden Fall. Bei Pinot weiß ich nicht, ob Pinot auf jeden Fall in dem Jahr, als Emu, glaube ich, Vierter wird, also Emanuel Buchmann, da war also sein Jahr, wo er, glaube ich, hätte auch Richtung Tosig fahren können. Aber dann was mit dem Knie hatte. Ja, aber ja, auch auf dem, sagen wir mal, auf dem ohnehin schon sehr hohen Niveau von den beiden, die über, also das übersteigt er auf jeden Fall nochmal. Also ich glaube, da hat man jetzt schon die Hoffnung, dass das so ein Pogacar-Nachfolger wird oder Tel Toro-Konkurrent.
Ja, also das ist ja nicht das Problem. Also ein Pogacar-Nachfolger könnte es ja rein rechnerisch vielleicht sein, aber ein Tel Toro-Nachfolger nicht. Also wenn, dann wird es halt ein Gegner von Tel Toro. Ne? Ich meine, Del Toro ist gerade auch 22 oder so. Die sind jetzt nicht so weit auseinander, aber ja, ich glaube, das wird schon jemand, den wir in den nächsten Jahren auf jeden Fall bei der Tour auf GC fahren sehen werden. Ne?
Ja, das wird Decathlon auf jeden Fall wollen.
Ja, ich meine, das jetzt auch gut, läuft gut Geld rein, ne? Auch außerhalb der Radszene. Also
ja, das ist man auch,
auf jeden Fall froh, den zu haben.
Und so.
Kein großes Geheimnis, dass man da ihn einfach das Team auch langfristig um ihn herum aufbaut. Ja,
ja, und der fährt Algarve gegen Juan Ayuso und der hat dann, ich weiß nicht, das Zeitfahren hat er auch gewonnen, ne?
Ayuso,
und,
ja.
Und die Schlussetappe Ayuso und das GC damit auch.
Genau, die Schlussetappe, wie gesagt, das das, was ich meinte mit diesem Anstieg, der schon, der hat, glaube ich, auf jeden Fall, ich glaube, 9,5% von irgendwie so 3 Kilometer oder sowas. Klar, ist jetzt nicht mega lang, aber ist jetzt auch nicht nix und ist schon krass, wie hochgefahren sind. Und da habe ich mir auf jeden Fall so ein paar Fragen gestellt, was so Taktiken angeht. Der gute Almeida hat da auf jeden Fall ein schönes Leadout gefahren für alle. Muss natürlich sagen, es war leichter Rückenwind, also das kann man dann irgendwie schon machen, aber auf dem Niveau, mit der Geschwindigkeit vor allem auch, da habe ich mich so ein bisschen gefragt, was er da macht, um ehrlich zu sein. Aber ja, ist vielleicht auch einmal seine Fahrweise. Aber dann auf dem letzten Kilometer, als dann Ricciatello da nochmal hochgezogen hat für Saichas, wie auch immer. Das war auf jeden Fall schon krass.
Und der Sprint war echt, wie kommst du auf Saichas?
Ja, keine Ahnung, Mann. Ich hab in meinem Kopf so richtig, ich weiß, ich den Namen nicht richtig aussprechen, dann sage ich irgendwas, um irgendwas zu sagen, aber ich weiß, dass es nicht richtig ist. Deswegen da draußen.
Saichas heißt er, glaube ich.
Saichas, nicht steinigen, bitte. Auf jeden Fall fand ich da die letzten 200 Meter, die waren echt, also das war schon richtig sportlich. Oh ja, und der Ayuso fährt wirklich so kurz vor der Ziellinie erst vorbei. Und auch so zwischendurch, als dann die Tempoverschärfung gab, sah Ayuso so locker aus. Also alle waren wirklich am Limit, so Only war auch noch gut. Aber wie dann Ayuso auch so neben den gefahren ist, die ganze Zeit zur Seite geschaut hat, als wenn er da ja quasi so ein Intervall einfach nur hochfährt, weißt du, so ein kontrolliertes. Also es war schon beeindruckend, muss ich sagen. Und natürlich ein Zeitphasik und so. Also der, ich habe jetzt nicht erwartet, dass der so...
Keine Korrektur, Freunde. Ja. Der hat das Zeitfahren nicht gewonnen. Da hat immer noch Filippo Ganna gewonnen, aber er war Zweiter.
Ah, okay.
Okay. Sorry. Okay, gut.
Entschuldigung. Ja. Ich wollte Brustseitensatz nicht aufmachen. Nein, aber...
Ich hätte es machen können. Da kannst du nämlich auch, kleiner Tipp, falls ihr euch mal fragt, wie man so einen Namen ausspricht, da hast du neben dem Namen so ein kleiner Lautsprecher, wenn du draufklickst, wird dir das vorgelesen.
Ja, ich habe das eben schon dreimal gemacht, aber schlecht. Ich hab leider meinen Computer hier so verkabelt, dass ich es leider nicht auf diesen Kopfhörern höre.
Ja, ja, aber ich fand's schönes Finale da. Andi, hast du noch was zu sagen? Du hast so Insights, ihr vertretet ja einige Fahrer, die da vorne waren.
Ja, was heißt Insights? Also ich weiß schon, dass Almeida gerade noch nicht so richtig gut in Form ist. Dass da auf jeden Fall der Fokus klar auf dem Giro liegt und bis dahin eigentlich ja jetzt keine großen Highlights drauf oder anstehen, sondern dass man eher dahingehend einfach linear aufbauen will. Von daher, ja, war es jetzt irgendwie von der Leistung an den beiden Etappen ganz okay. Enttäuschend muss man natürlich sagen, war bestimmt das Zeitfahren. Das, glaube ich, liegt zum einen, dass einfach das Setup, beziehungsweise das Setup jetzt nicht unbedingt aufs Material bezogen, sondern einfach das ganze, die ganze Vorbereitung, Pacing-Strategien und so weiter, glaube ich, bei UAE einfach im Zeitfahren nicht das Maß aller Dinge ist, sondern dass da einfach viele andere Teams mittlerweile deutlich besser arbeiten. Und ich glaube, er selbst sich da zu lange nur auf sein Talent verlassen hat. Und ich glaube, dass eine Baustelle sein wird, die er jetzt bis zum Giro auch noch ein bisschen bearbeiten muss, weil das war eigentlich immer eine Stärke von ihm. Und dass er da jetzt im Zeitfahren irgendwie ja, auf Platz 10 reinfährt, 40 Sekunden knapp auf Ayuso verliert, das sollte eigentlich, glaube ich, nicht sein Anspruch sein. Und da muss er auf jeden Fall, denke ich mal, so ein bisschen proaktiv werden und ja, so ein bisschen einfach daran arbeiten, ne? Wie man so ein Zeitfahren fährt.
Der hat zu lange auf sein Talent verlassen. Also war ein bisschen nachlässig.
Ja, einfach, Sachen, ne? Also oder? Keine Ahnung, der kann, wenn du halt 6 Watt pro Kilogramm auf dem Zeitfahrrad fahren kannst, dann ist das da erstmal eine sichere Bank, dass du nie schlecht sein wirst im Zeitfahren. Aber Watt ist ja nicht unbedingt gleich Geschwindigkeit und man muss schon in einem Zeitfahren irgendwie ein Gefühl entwickeln oder das eben auch lernen, wo man am besten seine Power einsetzt, dass du halt am Ende die schnellste Zeit fährst, ne, für deine Verhältnisse. Und ich glaube, da lässt er einfach jetzt über die letzten Jahre immer was liegen, ne? Also bei einer Grand Tour zum Beispiel in der zweiten, dritten Woche würde er wahrscheinlich jetzt im Zeitfahren trotzdem wieder besser abschneiden, weil er einfach weniger müde ist als alle anderen und da immer noch die Leistung bringt. Aber wenn man jetzt mal seine Leistung anschaut in Zeitfahren jetzt in der kürzeren Rundfahrt oder Eintagesrennen, also eine WM zum Beispiel, hat er, glaube ich, noch nie in den Top Ten beendet. Und das bei so einem Niveau, das kann eigentlich auch nicht sein. Und das liegt, glaube ich, schon daran, ich meine jetzt Portugal, der Verband hat jetzt auch keinen super Support dahingehend, aber ich denke, da haben andere schon ja ein besseres Gefühl einfach, wie sie in Zeitfahren angehen müssen. Ich glaube nicht, dass Evenepoel da noch groß vom Computer ausgerechnet bekommen muss, wie er das zu fahren hat. Der hat es einfach drin. Und genauso alle anderen Zeitfahrspezialisten. Also deswegen gab es die auch eine Zeit lang. Ne, diese, also das war jetzt nicht immer nur, dass die meiste Power hatten, sondern eben auch genau wussten, wo setzen sie ein, wie fahren sie eine Kurve an, wo nehmen sie einen Schwung mit, wo lassen sie ihn weg. Ja, da gibt es halt auch, wie gesagt, viele Teams, die da jetzt durch eine Software, spezielle Software, ne? Ich glaube, Ineos hat sich da von Swisside extra ein Programm schreiben lassen, wo man alle möglichen Parameter, Variablen eingibt, von Temperatur, Luftdruck bis das Profil eingibst und das Programm sagt dann jedem Fahrer genau an den Leistungsdaten des Fahrers, wo er wie schnell fahren muss, welches Material, wie viel Reifendruck, welche Übersetzung und ich glaube, bei UAE, da kommt einfach nur einer und sagt, hier, fahr deine Durchschnittswart hier und gut ist, 9 so
Bar.
Ungefähr.
Los geht's.
Ja, jetzt mal überspitzt gesagt, aber ne, ich glaube, Ineos ist da schon so Vorreiter. Ich glaube, eine Zeit lang waren die auch noch nicht so, dass sie sich genügend runtergekühlt haben vor so Zeitfahren etc. Ne? Also da sind sie eher immer so ein bisschen hinterher. Und ja, wenn du dir das so anguckst, unter den ersten 10, glaube ich, Algarve, da waren, ich gehe mal kurz durch, Ineos, Lidl Track, Decathlon, Ineos, dann Stefan Küng als absoluter Zeitfahrspezialist, nochmal Lidl Track, Florian Lipowitz, Bora und dann RS Almeida. Also ich glaube, Lidl Track und Ineos sieht man schon ganz gut, dass da ja einfach ein besserer Support, eine bessere Herangehensweise an so ein Zeitfahren da ist. Und ja, das wird auf jeden Fall, denke ich mal, eine Baustelle sein für ihn. Ansonsten sind jetzt auch keine schlechten Fahrer gewesen, die da jetzt vor ihm waren, ne, im GC, also Ayuso.
Wer hast du nochmal gesagt, gewinnt ein Giro?
Ich glaube schon, dass bei einer 3 Wochen Rundfahrt das Ganze schon wieder anders aussieht.
Aber du hast nicht gesagt, Almeida. Hm?
Doch,
du hast nicht gesagt, Almeida, du hast gesagt, irgendjemand anderes, ja?
Nö.
Okay.
Nö, Giro. Oder habe ich was anderes gesagt, mal so. Wenn es nicht Almeida ist, ne, habe ich gesagt, glaube ich. Aber müsste ich nochmal nachhören, habe ich schon wieder vergessen.
Ja, eine andere Rundfahrt war noch, aber die habe ich wirklich gar nicht verfolgt. Ich habe nur gesehen, dass Pidcock irgendwann eine Etappe gewonnen hat. Und Ivan Romeo hat Gesamtklassement gewonnen, aber da gab es irgendwie, war nicht so viel mit Berg, ne? Es war eher so ein bisschen wellig und Sprint.
Ja, die Etappe, die Eva Romeo gewinnt er aus einer Spitzengruppe raus. Ich habe immer mal wieder reingeschaltet an dem Tag. Der war raus mit Lagnesund. Ich hoffe, ich sage den Namen jetzt gerade auch wieder richtig. Von Uno X. Und der, also das sind ja beides so Wattmonster, ne? Also die sind ja, also ich glaube, da steht auch einfach dauerhaft eine 5 oder eine 6 irgendwie da, wenn die voll am Ziehen sind. Und der ist im Finale, also erstmal hinten haben, glaube ich, 4 oder 5 Teams haben durchgängig gearbeitet. Also wirklich, die haben die jetzt nicht ziehen lassen, die haben versucht, die zurückzuholen, auch relativ früh schon in der Etappe, aber der Abstand war immer so bei 3 Minuten, glaube ich, maximal und ging dann auch so runter auf 1,5 und die haben das Loch nicht zu bekommen, obwohl die hinten richtig am Arbeiten waren und die waren vorne erst zu dritt oder zu viert raus und dann irgendwann nur noch zu zweit und der Romeo, das hast du richtig gesehen von vorne, wie der ganze Rad unter dem einfach so komplett am Limit ist. Also, ja, und dann fährt er da irgendwann aus einer Kurve raus, so leicht berghoch und beschleunigt einfach und Lagnesund fällt halt vom Hinterrad weg. Und dann, also das, ich habe da so Respekt vor so einer Fahrweise, wenn du dann so dich zurückdrehst und der Fahrer noch nicht mal 5 Meter Loch hat und du einfach drauf bleibst. Und das ging, das hat eine Weile gedauert, bis dann da quasi das Gummiband gerissen ist zu Lagnesund und der dann einen größeren Abstand bekommen hat. Alter, Romero, der war so stark, also das war echt beeindruckend. Also wirklich sehr, sehr beeindruckend. Und dann gewinnt die Etappe halt vor Leknesund und so kommt ihr auch rein in der Gesamtwertung. Und Pidcock wird, glaube ich, dritter noch in der Gesamtwertung, kann das sein?
Ja.
Genau, durch den Etappensieg am letzten Tag. Ja, war, also ich habe jetzt auch nicht so viel von der Rundfahrt mitbekommen, also die beiden Etappen halt, und das fand ich schon von Romeo sehr beeindruckend, muss ich sagen.
Ja, auf jeden Fall. Also ist schon krasser Rouleur, ne? War jetzt auch schon bei den anderen Rennen dieses Jahr eigentlich immer vorne mit dabei, auch wenn es bergauf geht. Also wird, glaube ich, auch U23 Zeitweltmeister, ne? Also schon ja, auch jemand, den man in den nächsten Jahren, glaube ich, bestimmt, wo man Spaß haben kann, wenn der fährt, ne? Weil fährt halt super aggressiv. Ich weiß gar nicht, wo das letzte Jahr war. Da hat er auch schon mal nochmal so einen Riesenritt im Finale gefahren, hat, glaube ich, am Ende nicht gewonnen, aber hat da auch so eine sehr stark besetzte Verfolgergruppe eigentlich in Schach gehalten alleine. Also schon, finde ich, ein ganz attraktiver Fahrertyp einfach so, ne?
22 Jahre alt,
nicht, ob er
auch schon Dauphiné-Etappe gewonnen.
Hoffentlich kommt er zum Klassikern. Ich weiß nicht, was er fährt.
Aber sieht nicht so aus.
Ey, wisst ihr, wer für die Klassiker, glaube ich, richtig fit ist? Dylan van Baarle. Da war jetzt auch World bei der Portugal-Unfahrt. Oder nicht Portugal.
Ich habe nichts mehr gehört von dem auf jeden Fall.
Bei der Algarve. Der fährt auf jeden Fall in den letzten Zielanstieg mit den ganzen Favoriten rein. Die Gruppe war auch echt nicht mehr groß. Und fällt auch so erst ab der Hälfte ab. Ihr kennt, also Dylan van Baarle ist, glaube ich, noch nie aus dem Sattel gegangen. Und da natürlich auch nicht, als irgendwie angetreten wurde, halt dann schön weiter irgendwie im Sitzen. Der sah echt fit aus. Also ich glaube, da können wir uns über was gefasst machen bei den Klassikern.
Jetzt, wo er wieder trainieren darf.
Quickstep, neue Klassikerswort jetzt, ne? So die
Old Boys. Endlich wieder. Nach, wann ist das letzte Mal, als sie so richtiges, geiles Klassiker-Team waren, Andi? Wie lange ist das jetzt schon her? Bestimmt 6, 7 Jahre, oder?
Ja, also wer war denn der letzte große Klassikerfahrer von denen? War eigentlich
ich würde sagen, also Stüber war so ausklingend, ne?
Ja, das ist schon sehr lange.
Ja, aber also ich glaube, also in Peak-Form war ja Alaphilippe auch noch ein besserer, waren auch noch besser bei den Klassikern jetzt als ein Stüber, oder? Stüber war tatsächlich am Ende der letzte. Du hattest natürlich immer noch einen Yves Lampaert, so der. Ja, jetzt
ja, aber ich meine,
jetzt, die also
ich
Jahre meine, schon irgendwie nicht mehr das
wo die Mannschaft hatte. Eine Klassikermannschaft war, das war, glaube ich, so Stüber war so, danach war es, glaube ich, hat sich so ausgefällt. Remco kam rein,
Terpstra. Und
dann war so ein Fade-out.
Genau. Ja, Terpstra war schon länger weg, aber ja, so Alaphilippe, Stüber, Lampaert dann halt noch auf einem guten Niveau damals, ne? Tim de Klerk in der Mannschaft noch, da haben sie noch eine Rolle gespielt und jetzt die letzten Jahre nicht, dieses Jahr. Auf jeden Fall wieder auf dem Papier schon mal eine gute Mannschaft. Ne, man
ey, ich
halt
hoffe
jetzt sehen,
es so sehr, Mann, dass die...
Gut, Opening Weekend, wie sie da jetzt an den Start gehen, weiß ich gar nicht. Ich gucke mal gerade, was so die vorläufige Startliste... Ja, auch schon nicht so verkehrt, ne? Stehen bis jetzt nur 6 Leute drauf. Yves Lampaert, Paul Magnier irgendwie... hat, ich glaube, seit September, Mitte September letzten Jahres 18 Rennen gewonnen in... weiß ich nicht, 25 Renntagen oder so. Auch eine geile Statistik. Kasper Pedersen, Jasper Stuyven, Dylan van Baarle und Dries van Gestel stehen jetzt hier, van Restel, stehen ja auf der Startliste, aber die hatten ja noch theoretisch ein paar andere. Laurens Rex, weiß ich nicht, wie gerade der Status ist. Ist ja schwer gestürzt in Saudi-Arabien. Mhm. Hat sich irgendwelche Wirbelfortsätze oder sowas gebrochen. Sitzt aber wieder auf dem Rad, auf jeden Fall. Das habe ich schon mitbekommen. Ja, also ich glaube, zu den großen Rennen wird er hoffentlich auch wieder dann fit sein und dann hast du halt noch für die nicht ganz so schweren Eintagesrennen, hast du ja noch einen Timmelier, der da dazukommt. Haben schon wieder eine ordentliche Klassikermannschaft am Start und da bin ich wirklich auch gespannt, wie Paul Magnier sich da dieses Jahr bei den Eintagesrennen steckt. Ich glaube, letztes Jahr war er schon Zweiter beim Umlauf, oder? Aber ich habe mir da schon sagen lassen.
Die nächste Frage.
Ich will nur kurz eine Sache da reinwerfen, auch für das Team. Also daneben, dass sie halt haufenweise gute Fahrer verpflichtet haben, die gerade eventuell ein bisschen über, nicht über den Zenit hinaus sind, aber auf jeden Fall am Ende vielleicht ihres Zenits. und eine gewisse Erfahrung mit sich bringen, ist aber auch eine sportliche Leitung. Ne? Ich meine, die haben jetzt einen Sepp Vermarketer, Niki Terpstra, Ilio Kaiser, also die haben halt haufenweise Leute, die selber diesen ganzen Rennen vorne waren und zum Teil natürlich auch Gewonnen, so wie Niki Terpstra. Ja. Das finde ich ist halt auch eine krasse Ergänzung, ne? Wo es irgendwie, das spricht ja alles schon wieder so, wir bauen dieses Team dahingehend wieder auf.
Aber wollte ich gerade ja ausführen, ich habe letztes Jahr im Frühjahr irgendwann mit Tom Steels gesprochen, der mir da schon gesagt hat, also dass sie das Team für die Klassiker auch um Magnier aufbauen wollen für die nächsten Jahre, ne, wie du schon sagst, ne, also jetzt hier ein Van Baarle, Jasper Stuyven, die haben jetzt noch, also die sind alle jetzt schon Mitte 30 ungefähr, glaube ich, oder Anfang Mitte 30. Und ein Magnier ist jetzt, glaube ich, auch erst 20, kann das sein? 21, glaube ich. Also der wird jetzt wahrscheinlich noch so 2-3 Jahre vielleicht da als Co-Kapitän oder so ein bisschen in Schatten noch von den großen Namen sich entwickeln können. Aber da bin ich echt mal gespannt, wie der jetzt auch bei den Klassikern fahren wird. Ne? Also im Sprint ja gerade absolute Granate. Aber jetzt gerade bei so längeren Klassikern und so wird schon interessant zu sehen, wie er sich da dieses Jahr schlägt und bei allen, ich sag mal, Rennen bis 200 Kilometer oder um 200 Kilometer, denke ich, wird das schon eine Rolle spielen. Und wo du es gerade ansprichst mit den sportlichen Leitern, ich habe Niki Terpstra getroffen bei der UAE Tour und haben ja kurz gequatscht und ich habe eben auch mit ihm drüber gesprochen, welche Rennen er jetzt dieses Jahr so machen wird und er ist bei den Klassikern auf jeden Fall dabei, macht aber noch nicht den ersten sportlichen Leiter. Ich glaube, das größte Rennen, was er sich mit Ilio Kaiser dieses Jahr teilen wird, ist Gent-Wevelgem. Und aber auch da, ne, denke ich mal, zeichnet sich so langsam ein Generationswechsel ab. Ich glaube, so die erste Reihe der sportlichen Leiter, die gehen jetzt auch schon so langsam Richtung Rente, werden auch alle schon so um sie Mitte 50, 60 sein. So ist das. Ne? Aber ja, da haben sie sich auf jeden Fall für die Rennen die richtigen Leute, glaube ich, jetzt schon ins Boot geholt. Und die können sich jetzt stressfrei so ein bisschen was abgucken und dann irgendwann übernehmen. Ne? Das Steuer, im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja.
Nee, da freue ich mich auch auf jeden Fall drauf. Ich hoffe, dass die nochmal, dass so ein Van Baarle und Stuyven zusammen mit den restlichen da auch jetzt richtig Bock haben, nochmal auf die Kacke zu hauen.
Ja, ich glaube schon. Also, keine Frage, dass die, also, ich glaube, Stuyven
ist ja auch ein Klassiker-Spezialist,
ne? Genau. Der hat vielleicht da jetzt nochmal mehr Freiheiten als bei Little Track mit Pedersen. Und in der Kombi könnten die natürlich schon eine Rolle spielen, auf jeden Fall. Ne? Also zumindest mal in allen Rennen außer der Flandern-Rundfahrt, würde ich sagen. Weil das ist ja leider kein richtiger Klassiker mehr.
Was ist mit Mats?
Ich glaube, das kann keiner so richtig beantworten aktuell. Klar ist, dass er alles versuchen wird, irgendwie am Start zu stehen. Aber wirklich jetzt den Heilungsprozess vorherzusehen, ist einfach nicht drin. Ne? Man muss, glaube ich, einfach spontan schauen, wie ist der Knochen verheilt. Und dann natürlich eine Schraube im Handgelenk ist jetzt vielleicht nicht die beste Voraussetzung, um Paris-Roubaix zu fahren. Das heißt, das muss dann eigentlich schon alles so weit schmerzfrei sein, dass das irgendwie machbar ist. Und der Rest wird sich, glaube ich, einfach, muss man sehen, von Woche zu Woche, am Ende von Tag zu Tag. Ich denke mal, das Team bietet ihm alle Optionen, das Rennprogramm spontan zu gestalten, wie es möglich ist. Aber ich glaube nicht, dass wir ihn wirklich vor der Flandern-Rundfahrt schon in Belgien sehen. Also das wird dann, wenn so ein Last-Minute-Ding und dann, gut. Matt Heyman hat schon mal Paris-Roubaix gewonnen, als er vorher nur auf der Rolle trainiert hat. Ich meine, das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Aber ja, ich denke, Mats wird sich so fit oder wird so fit sein, wie es eben geht. Ihm werden natürlich Rennkilometer fehlen. Also ich glaube, man hat jetzt schon alles abgesagt, ne, bis ja, Ende März. Und aktuell ist er, glaube ich, schon auf Mallorca. Noch die letzten Tage, die er, denke ich mal, auf dem Hometrainer fahren wird und dann irgendwann auf die Straße geht. Und ja, also da konnte jetzt auch noch kein Arzt wirklich sagen, dann und dann geht's auf jeden Fall, sondern da muss man einfach sehen, wie schnell ist der Knochen
bis dahin verheilt. Ich hatte einfach gehofft, dass das schon eine bessere Prognose ist und dass er schon irgendwie in 2 Wochen wieder eingreift, aber klingt nicht so.
Ja, das Problem ist einfach die Verletzung im Handgelenk und dass da eben jetzt noch Metall drin ist, das am besten auch eigentlich wieder raus sollte, bevor er Rennen fährt, aber ja, das muss man dann, glaube ich, das wird man abwägen, wie der Fitnesszustand dann tatsächlich ist und irgendwie die Risiken abwägen, ne? Weil er hat ja dann mit der Tour de France auch noch ein weiteres großes Highlight im Kalender und ja, wäre natürlich nichtsdestotrotz ein riesen Rückschlag, dass er gerade auf dem Niveau, wo er ist, ein Jahr die Klassiker verpasst. Ne? Aber auch das gehört einfach zum Sport dazu, muss man sich mit abfinden. Und ich glaube, da ist er auch vom Typ her nicht so, dass er da jetzt lange hinterher trauert, sondern die Sachen so akzeptiert, wie sie sind. Und dann, ja, wenn es eben so sein sollte, dass er nicht fahren kann, sich auf die Tour vorbereitet und ich glaube, da dann wieder in gewohnter Form und mit gewohnter Einstellung Mindset am Start steht. Ne?
Gut, habt ihr noch was, was euch auf der Seele brennt?
Und zwar hat der gute Karl mich wieder begleitet bei Santaval, meinem ersten Rennen des Jahres. Und dazu gibt es natürlich wieder ein YouTube-Video auf dem Ortszeit-YouTube-Kanal. Könnt ihr gerne reinschauen, gerne den Kanal auch subscriben, liken, kommentieren, was man halt so macht, ne, in der modernen Welt.
YouTube-Kanäle abonnieren, sowohl unseren als auch den von Paul.
Richtig.
Das sollte eh schon der Fall sein.
Und Link ist auch unten in den Shownotes, wo ihr sonst auch immer alle schön wichtigen Informationen findet.
Die Leiden des jungen Fossi bei Santa Maria angucken.
Ja.
Der war stark am Wochenende. Jetzt war er hier. Castellon ist 5. geworden, unser Freund.
Ja. Ich mache bald Seniorenklasse, also ich gewinne jetzt regelmäßig auf jeden Fall den Alterswettbewerb, ja.
Boah, ich dachte, du hörst irgendwann mal auf. Sag doch nicht sowas.
Ja, dachte ich auch, aber.
Aber jetzt, wo die Watt pro Kilogramm immer noch hochgehen, ne? Kannst du jetzt nicht liegen lassen.
Ja, das stimmt wohl,
ja. Ja, ich sehe gerade die anderen Themen. Schade. Ja, die sind noch nicht ganz ausgegoren. Sprint-WM, das war, glaube ich, schon länger klar. Ne? Kleine Cliffhanger können wir jetzt mal hier austeilen. Berlin-Tourstart. Davon habe ich noch nichts mitbekommen, tatsächlich. 2029.
Ich glaube, Berlin auch noch nicht. Gibt auf jeden Fall Pläne dafür. Es wurde wohl sich in ein Gespräch mit der ASO begeben, grundsätzlich mit dem Plan, 2030 die Tour in diese Region zu holen.
Was heißt die Region?
Also tatsächlich eher Ostdeutschland. Ostdeutschland mit so Hommage an die Friedensfahrt auch.
Geil. Aber wer spricht da mit wem? Also der Berliner Senat oder wer?
Das ist so ein Industrieverband tatsächlich, der sich da engagiert zusammen mit German Cycling natürlich. Aber es sind Unternehmer, die da Bock drauf haben und die sind mit der ASO in Verbindung und möchten das gerne und dann ist man wohl drauf gekommen, dass 2029 ja 40 Jahre Einheit sind und dass das ein toller Auslöser oder Aufhänger wäre, da die Tour vielleicht in Berlin starten zu lassen und dann mit 2 oder 3 Etappen durch Ostdeutschland zu führen mit Halle an der Saale und Leipzig.
Okay. Aber normalerweise machen die auch immer abwechselnd, ne? Ein Jahr Grand Départ in Frankreich, ein Jahr im Ausland, dann wäre ja eigentlich 29 Jahre eigentlich in Frankreich Start, ne?
Aber mit Geld regelt sich ja alles. England schon, oder? Also nächstes Jahr ist schon England.
Nächstes Jahr ist UK, ja. Nee, das ist Frauen UK. Nee, ich glaube Frauen ist UK, oder?
Nee, ich glaube Männer.
Also ich weiß nur, dass ich im Ende Juni nach Barcelona fliege und dachte, dass ich nächstes Jahr wieder irgendwo nach Frankreich fahren muss, aber hätte ich natürlich nichts dagegen, Tourstart in Berlin. Aber, was ich heute gelesen habe, falls es ein Rhein-Ruhr-Olympia, Olympische Spiele Rhein-Ruhr gibt, dann soll das Straßenrennen in Köln stattfinden. Und da würde ich jetzt gerne mal hier einen Aufruf starten, ob man nämlich nicht zum Streckenplanen mit involvieren möchte. Ich hätte ein paar gute Ideen. Wollte ich jetzt nur mal so.
Also ich hoffe, das hat Bewerbung. Jetzt jemand gehört. Und wir können Andreas Stauf seinen Wunsch erfüllen.
Wird richtig schwer.
Es gibt ja noch so Wünsche, die sich hier auch... Jeder von uns hat bestimmt irgendeinen Wunsch, die sich noch nicht erfüllt haben. Ich wollte bei einer Folge Route raus, der Spaß beginnt, mitmachen. Ich habe gehört, der NDR hätte sich irgendwann mal bei Fossi gemeldet, aber es ist irgendwie nicht weitergegangen, leider.
Können wir jetzt
noch ein großer Wunsch?
Ich würde gerne mal hier in der Region Rennen veranstalten, falls einer Bock hat und ein richtig schweres Rennen machen will. Ich weiß alle dreckigen Streckenabschnitte, die man so reinbauen kann hier.
Also ich würde, wenn in Berlin die Tour wäre, würde ich eine schöne Seenrunde machen. Alle.
Ist mir scheißegal, das ist eh nur für Hubschrauber, Bilder und hier bla 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 am Ende Sprint, aber hier in Köln kannst du richtig Radrennen machen.
Nee, Junge, Windkante, richtig schön Windkante in Berlin. Ja, du
im Juni ist doch kein Wind in Berlin.
Du musst, Andi, Juli. Du musst erstmal lernen, welche Rheinseite die richtig gute ist zum Trainieren. Dann können wir weiterreden.
Ich fahre mal mit dir hier lang. Ich besorge mir einen Roller und dann mache ich mal mit dir hier. Zeige ich dir mal so ein paar Abschnitte schon mal.
Ja, aber wie lange? Guck mal, aber dann ist auch wieder Sprint, weil man wieder da, wo du hin willst, fährt man dann ja auch wieder noch eine Stunde in die Stadt rein.
Kein Sprint, sage ich dir. Ich mache dir hier ein Rennen, da ist kein Sprint.
Ah, da muss man
und ich komme nicht auf die falsche Rheinseite. Bleibt alles hier schön auf der Rheinseite hier.
Aber wieso? Aber, ja, da bin ich nicht. Also, das überzeugt mich gerade nicht.
Doch, Paul.
Also, wenn ich eine Langkarte sehe.
Wenn du mal ein schweres Training brauchst. Ne? Sagst du mir Bescheid, gleich mir einen Roller aus und dann geht's ab.
Dann schöner Feldwege links, rechts, ein bisschen durch Pferdescheiße durch, geil.
Und richtig rauf und runter, sag ich dir.
Sag ich dir, okay. Lang lebe das Bergische. Gut.
Ich hoffe, zum Ausklang hier, bevor wir Tschüss sagen, kriegen wir noch eine kleine Voicemail von Jonas Rutsch. Die habe ich noch nicht, der ist nämlich gerade auf der Rückreise von Kolumbien. Ich habe ihn gebeten, uns ein paar Eindrücke zu schicken. Auch ob Jan Wilhelm van Schip ihn, Wilhelm Schip, ihn gebeten hat, jetzt seinen Vorbau nach oben umzudrehen, seinen 15 Zentimeter Vorbau. vielleicht können wir das hier noch einspielen, ansonsten nicht.
Vielleicht hat er es auch schon ansonsten gemacht.
Bis nächste Woche.
Jetzt mal, ganz kurz, bevor wir jetzt hier rausgehen, eine Frage an euch beiden. Ihr habt ja immer die richtigen Kontakte. Mich würde interessieren, warum Jonathan Milan ein Vorbau- und Lenkerkombi fährt und warum er Buslenker fährt. Bitte meine Erfahrung
bringen. Er scheint wirklich sehr schwierig zu sein.
Ja, aber der
wird gerade noch
gebaut. Das ist einfach ein 130er Vorbau. Ist jetzt auch
der wird gerade noch gebaut.
Länge. Ja, aber
er braucht einen richtigen Stack.
Stack liegt ist am Stack. Irgendwie sein Ding. Und warum man das dann nicht... Also als Hersteller hast du Jonathan Milan auf jeden Fall.
Warum? Also
wer es nicht hinkriegt mit dem Cockpit, was schon... gut, sicher in guten Maßen produziert wird. Und dann auch noch, also dann hat er ja, glaube ich, auch noch ein Problem mit den Shiftern oder wie auch immer. Irgendwo
du,
dazwischen.
Wenn du so viele Rennen gewinnst wie Jonathan Milan, dann sollte jeder Hersteller froh sein. Da noch, wenn es nur ein Grad abweicht aber von dem Standardlenker, dann sollte der den bauen.
Aber jetzt, Andi, jetzt mal kurz vor, warum fährt er dann so einen breiten Lenker wegen Kontrolle oder was? Also, weil. Das ist ja kontra.
Also ich weiß nur, dass sie auch riesig, alles Mögliche typ, ne? ausprobiert haben. Vielleicht ist es auch einfach nicht langsamer und dann ist es auf jeden Fall besser.
Okay. Bei mich, das würde mich wirklich mal interessieren, weil ich habe es heute nur gelesen, 42, 44, irgendwie sowas soll er wohl fahren anscheinend. Und das ist ja schon, also im modernen Radsport ist das ja, früher war das normal, als wir noch Radrennen gefahren sind.
Ja, aber auch da,
94, ne?
So wie der sprintet, da macht doch, glaube ich, die 2 Zentimeter am Lenker keinen Unterschied, oder?
Ja, stimmt schon. Ja.
Also, da wäre besser, wenn der Kopf runternimmt.
Ja. Ey, der ist ja gegen seinen Bruder gesprintet. Jetzt trifft er nochmal ab in die Rennen. Der wird der Dritte auf dieser einen Etappe dann auch. Das ist so witzig. Man sieht, also wenn man es weiß, sieht man es auf jeden Fall. Und ja, ist schon geil, wenn so zwei Brüder gegeneinander sprinten. So, ist schon ein gewisser Stil zu erkennen.
Wäre eigentlich mal viel geiler, zwei sprintende Brüder zu haben, wenn du jetzt so überlegst, ne? Schleckbrüder so, die sind dann halt so zweit bergauf gefahren. Aber so zwei Brüder, die gegeneinander sprinten, wäre viel geiler.
Ich würde mich fragen, ob die sich auch gegenseitig vor die Karre richtig fahren würden.
Ja, Mann, das sind Brüder, na klar. Wahrscheinlich noch mehr als andere.
Ja, das stimmt schon. Ja. Das stimmt schon, ja. Ja. Okay, das war's.
Okay.
Jo. Dann
bis
nächste Woche.
Ciao.
Ciao.